Wir sind ja zurzeit fortwährend im Römerbrief. Da möchten wir auch heute wieder einen Teil anschauen aus dem Römerbrief, und zwar Römerbrief Kapitel 13. Wer die Bibel zur Hand hat, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Römerbrief Kapitel 13. Manche sagen, der Römerbrief, der wäre so ein einfacher Brief und es wäre einfach nur für den Anfang des Glaubens notwendig. Aber umso mehr, dass wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen, bin ich der festen Überzeugung, dass das gar nicht nur für die Anfänge des Glaubenslebens ist, sondern dass das schon richtig in die Tiefe des Glaubenslebens reingeht. So wie wir das auch in der letzten Predigt hatten, Leben über dem Durchschnitt. Da muss man zuerst mal hinkommen, Leben über dem Durchschnitt. Wir steigen heute in Kapitel 13 ein. Kapitel 13, da möchte ich mit uns lesen die Verse 1 bis 8. Römerbrief, Kapitel 13, 1 bis 8. Hier sagt der Apostel Paulus: Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert. Nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zur Strafe an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlet ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu bestellt sind. So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Niemand sei etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Du und die Regierung. Du und die Regierung. Und ich denke, es wird interessant, wenn wir in diesen Text hineinsehen, dass dieser Text eine direkte Beziehung zu dir und der Regierung herstellt, zu dir und zu mir und zur Regierung. Deshalb auch das Thema Du und die Regierung. Vielleicht denkt jetzt manch einer hier unter uns: Wie kann man das Thema der Predigt nur so nennen? Als ob ich direkt mit der Regierung etwas zu tun hätte. Hat etwa von uns jemand direkt etwas mit der Regierung zu tun? Was habe ich schon für einen Bezug zur Bundesregierung oder zum Bundesrat, denkt vielleicht jetzt mancher. Oder was habe ich schon für einen Bezug zum Europaparlament? Oder auch wenn es sogar um die Landesregierung geht. Da bin ich doch ein kleiner Wurm. Auch selbst, wenn wir an das Rathaus oder an das Kreisverwaltungsreferat denken. So kommt uns dies zunächst ziemlich beziehungsfremd und vielleicht sogar etwas abstrakt und als ein trockenes Thema vor, mit dem wir vielleicht nicht mal so viel anfangen können. Ja, der eine oder andere von uns, der hat vielleicht politisches Interesse, ist vielleicht auch ein wenig politisch engagiert. Das ist schon möglich. Andere haben weniger Interesse. Doch letztendlich geht es hier nicht zuerst um politisches Engagement. Oder es geht nicht zuerst darum, ob wir Interesse haben oder nicht. Sondern letztendlich geht es uns darum, was sagt Gott in seinem Wort. Ich denke, letztendlich geht es uns manches Mal nicht viel anders als den Menschen, die Gott nicht kennen, dass wir vielleicht auf die Politiker, und auf ihr Verhalten und auch auf die Entscheidungen sehen, die sie treffen oder die sie getroffen haben und dabei so manches Mal unsere Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Ja, mit Kritik, da sind wir vielleicht manches Mal viel, viel schneller dabei, gerade wenn es um Regierung und Politik geht, als dass man mal darüber nachdenkt, wofür man vielleicht tatsächlich dankbar sein kann in der Regierung und Politik. Wir hier in Deutschland, wenn wir mal auf Deutschland schauen jetzt, wir sind ein Land, das wirklich einen sehr, sehr hohen Wohlstand genießt. Einen der höchsten Wohlstände auf der ganzen Welt. Wir sind ein demokratisches Land mit großer persönlicher Freiheit. Manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, wie viel Freiheit wir haben. Und doch ist es erstaunlich, dass so viele Menschen in unserem Land, vor allen Dingen Deutsche, das muss man sagen, vor allen Dingen Deutsche, sehr, sehr unzufrieden sind. Gerade auch unzufrieden sind mit der Regierung und mit der Politik. Sie sind fortwährend am Schimpfen, wie schlecht es ihnen doch geht. Vielleicht auch am Arbeitsplatz. Doch vielleicht sollten wir uns zunächst einmal fragen, wie gut es uns in diesem Land im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern geht. Wenn wir nur manches Mal in einem anderen Land wären. Es sind auch Geschwister hier unter uns, die aus Rumänien kommen oder auch aus Ungarn. Wenn man mal eine Zeit lang als Deutscher in so einem Land ist, da weiß man wieder, wie es eigentlich in Deutschland zugeht. Nun, es geht uns heute nicht darum, alles schön zu reden, was sich in der Regierung und Politik so tut. Was tatsächlich vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte. Vielmehr möchte ich uns heute fragen, wie sieht es aus mit dir und mir und der Regierung? Wie sieht es da aus, auch beziehungsmäßig? Welche Stellung nehmen wir hierin ein? Unser Thema lautet ja, du und die Regierung. Sicherlich sagt der eine oder andere unter uns, mit der Regierung, da habe ich ja nichts Direktes zu schaffen, was soll das jetzt? Andere sagen, die Regierung, die ist für mich sogar so weit entfernt wie der Mond von den Sternen. Geht mich ja letztendlich fast nichts an, was die Politik macht. Hauptsache ich komme zurecht. Wenn wir jedoch in unseren heutigen Predigttext hineinschauen, dann erkennen wir sehr, sehr schnell, dass wir gar nicht so weit von der Regierung entfernt sind. Nein, wir erkennen, dass wir sogar einen ganz nahen Bezug zu unserer Regierung haben. Ja, haben sollen, so wie es uns Gottes Wort zeigt. Denn was sagt uns Gottes Wort hier in Römer 13, Vers 1 schon? Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Ich habe mal noch kurz in die andere Übersetzung reingeschaut, in die Elberfelder Übersetzung. Da lesen wir an dieser Stelle, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten, Klammer, staatlichen Mächten. Denn es ist keine, Klammer, staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Das finde ich an dieser Stelle trefflicher ausgedrückt. Jede Seele, sagt die Elberfelder Übersetzung, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Die bestehenden sind von Gott verordnet. Und hier sind wir direkt und voll im Thema drin. Wir sind im direkten Bezug von dir und mir und der Regierung. Schon sind wir drin im Thema. Du und die Regierung. Sofort werden wir hier direkt mit der Regierung konfrontiert, mit der Obrigkeit. Und das Wort Gottes sagt, jedermann bzw. jede Seele soll sich der Obrigkeit unterordnen. Ja, untertan sein bzw. unterwerfen. Die Frage ist, warum finden wir solch eine Anordnung in der Heiligen Schrift? Die Antwort lautet, weil jede Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und das ist der erste Punkt. Von Gott eingesetzt. Und hier ist die Obrigkeit gemeint, die Regierung. Und das müssen wir uns zuerst mal ganz tief verinnerlichen, dass es keine, aber auch gar keine Regierung auf der Erde gibt, keine Obrigkeit, die nicht von Gott verordnet wäre. Da kann man hernehmen, jede Regierung, so unmöglich sie auch sein mag, jede Regierung ist von Gott verordnet. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, so heißt es in der Übersetzung von Schlachter. Da fragt manch einer, ist das wirklich so? Das kann man ja fast nicht glauben, oder? Warum ist denn gerade so viel Verkehrtheit in mancher Regierung drin? Wenn wir von unserer Demokratie auf den Kommunismus schauen oder auf diktatorische Regimes, kann das sein, dass es Gott so verordnet hat? Oder auch hier in Deutschland, warum ist gerade dieser oder jener Politiker, warum gerade der im Parlament? Warum solche Leute im Parlament, die oft so wenig vorbildhaft sind? So wenig auch sich an christliche Werte halten oder überhaupt noch an die Moral. Nun, wenn wir schon solche Fragen haben, dann müssen wir uns einmal in die Zuhörerschaft des Römerbriefs hineinversetzen. Ich möchte uns mal fragen, an wen hat eigentlich hier Paulus geschrieben? An wen ist dieser Brief an die Römer adressiert? Ja klar, steht da vorne drauf. Der Brief an die Römer. Also es sind Leute, die in Rom waren. Gläubige, die in Rom waren. Weil am Anfang schreibt Paulus von den Heiligen in Rom. Es waren Leute, beziehungsweise Gläubige, Kinder Gottes, welche sich in Rom aufhielten. Entweder haben sie sich da zeitweise aufgehalten oder haben sie da gewohnt. Vielleicht ähnlich wie hier in der Großstadt in München. In Rom haben sie sich aufgehalten. Und wir fragen uns zu gleicher Zeit, wer war denn damals, zu damaliger Zeit an der Regierung? Was waren das für Leute? Ja, das ist nicht schwer zu erraten, das weiß jeder von uns. Es war das römische Imperium damals. Das römische Reich, es hat sich ja massiv, gewaltig ausgebreitet. Das Imperium Romanum mit dem damaligen Kaiser Nero. Zu der Zeit ungefähr, wo Paulus den Brief an die Römer geschrieben hat. Und wer schon mal ein bisschen etwas von Kaiser Nero gehört hat, der weiß, dass das Christentum durch ihn auf massivste Weise unterbunden und verfolgt worden ist. Manchmal nicht in seinem ganzen Reich, manchmal nur an lokalen Stellen, mehr oder weniger. Aber viele, viele Christen verloren unter Kaiser Nero tatsächlich ihr Leben. Viele, viele Christen sind als Märtyrer gestorben. Er hat ihnen furchtbare Qualen auferlegt. Diese Christen hatten die Regierungsgewalt, die Obrigkeit, so wie es Paulus hier sagt, auf massivste Weise zu spüren bekommen. Die hätten sonst einen Grund gehabt zu fragen, warum verordnet uns Gott so eine Regierung? Wir können uns gut vorstellen, dass dies für viele Christen bei weitem kein leichtes Leben war in Rom. Und viele froh gewesen wären, wenn man gegen die Regierung hätte etwas unternehmen können, wenn man hätte einschreiten können gegen das römische Imperium. Ja, vielleicht einen Aufstand planen, Revolution herbeiführen. Ähnlich vielleicht so wie im vergangenen Jahr mit dem arabischen Frühling in diesen vielen arabischen Ländern. Oder so wie momentan, wie es momentan noch aussieht in Syrien unter dem Regime Assad. Wie viel Blut wird da derzeit vergossen? Jeden Tag hört man von Toten und es nimmt kein Ende. Aufständische kämpfen und kämpfen und kämpfen gegen dieses Regime an und sie werden nicht Meister darüber. Es artet in den Bürgerkrieg aus. Ja, vielleicht wäre auch damals in Rom mancher Christ dazu bereit gewesen. Und sie wollten jetzt von Paulus eine Antwort. Wie schaut es aus, Paulus, mit der Obrigkeit? Sollen wir uns da wirklich unterwerfen? Sollen wir etwas gegen dieses Imperium unternehmen? Doch Gottes Wort sagt so auch zu den damaligen Christen gleich wie zu uns heute, zu allen, die in den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, lass das. Lass die Finger weg von Revolution und Aufstand. Lege deine Hand nicht an die Regierung, lege deine Hand nicht an die Obrigkeit. Aber fragt mancher, warum? Sollen wir hier als Feiglinge umkommen? Ist es nicht Feigheit, nie etwas zu unternehmen? Nein, sagt Paulus. Das hat mit Feigheit gar nichts zu tun. Sondern wir sollen uns dem unterordnen, was Gott für uns bestimmt hat und was Gott auch für uns zulässt. Beziehungsweise wir sollen uns dem unterordnen, was Gott eingesetzt hat. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott verordnet wäre. Wenn also die Obrigkeit von Gott verordnet und eingesetzt ist, so haben wir uns tatsächlich danach zu fügen und uns darin unterzuordnen. Frage an dich und an mich. Können auch wir dies akzeptieren, dass jede Obrigkeit und jeder Politiker, der in unserem Land ist, letztendlich tatsächlich von Gott eingesetzt und bewilligt ist? Liebe Geschwister, wenn wir das nicht akzeptieren können, dann müssen wir in die Evangelien gehen und darin lesen. Wir müssen mal das Leben des Herrn Jesus anschauen. Und wir müssen auch mal uns vor Augen halten, was er damals seinen Peinigern gesagt hat, was er damals gesagt hat, als er vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus stand. Ich denke, ihr kennt die Stelle aus Johannes 19. Können wir gerne mal aufschlagen, Johannes 19, Vers 10 und 11. Johannes 19, 10 und 11. Pilatus wollte noch viel von dem Herrn Jesus wissen, wie sich dieses und jenes verhält und wie es mit seinem zukünftigen Reich aussieht und ob er wirklich ein König sei. Aber der Herr Jesus hat ihm letztendlich keine Antwort mehr gegeben. Der Herr hat geschwiegen, wie ein Lamm vor seinem Schächer. Und dann fragt Pilatus in Johannes 19, 10, mit mir redest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen? Vers 11, Jesus antwortete, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überantwortet hat, größere Schuld. Pilatus, dieser römische Herrscher, der konnte sich schon was einbilden. Er hat gemeint, er hätte die Macht womöglich von sich heraus bekommen oder vom römischen Kaiser her. Oder weil er eben so gut war und vom römischen Imperium dazu befördert wurde. Doch der Herr aller Herren, der König aller Könige, unser Herr Jesus, der musste ihm aufzeigen, lieber Pilatus, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Ist nicht deine Sache. Du hast sie von oben herab bekommen. Gott hat es zugelassen. Gott hat es so verordnet, dass du jetzt hier heute vor mir stehst. Und liebe Geschwister, das müssen wir auch für unsere Regierung bedenken, auch hier in Deutschland. Oder für alle anderen Regierungen auf dieser Erde. Du hättest gar keine Macht, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Das gilt für jeden Politiker in unserer Bundesregierung, im Bundestag. Das gilt aber auch im Landtag, das gilt in den Kommunen. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Das bestätigt sich auch schon bereits in den Aussagen des Propheten Daniels im Alten Testament. Das ist eigentlich nichts Neues, was der Herr Jesus hier gesagt hat. Er hat es nur noch mal dem Pilatus vor Augen gestellt. Daniel 2, Vers 20 bis 22. Da hat es Daniel schon zu seiner Zeit, schon lange vor dem Kommen des Herrn Jesus, kundgetan. Daniel 2, Vers 20 bis 22. Da heißt es, Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Haben wir das richtig gelesen? Vers 21. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das tut Gott. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und liebe Geschwister, das müssen wir zunächst ganz klar erkennen. Ob es uns auch zuwider sein mag oder nicht. Aber wir müssen es ganz klar erkennen. Gott ist es, der über allem die Oberherrschaft hat und den Mächtigen ihre Macht gibt. Und das heißt noch lange nicht, dass die Regierungen, die in den Ländern dran sind, dass die alles richtig machen. Das sehen wir auch so von Ferne, dass da nicht alles passt und dass manches total daneben ist. Aber wir müssen es uns auch vor Augen halten, vieles lässt unser Herr in dieser Zeit auf der Erde zu. Schon damals, als der Herr Jesus auf der Erde war. Und vieles, vieles lässt der Herr ausreifen bis zum Tag seines Gerichtes. Und der Herr wird ja schließlich auch Gericht halten über alle Nationen, über alle Völker. Und dann werden die Regierungen dran sein. Sie müssen sich verantworten vor dem Herrn. Sie müssen sich vor dem verantworten, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Sie müssen sich für ihre Macht vor dem Herrn verantworten. Ja, so groß ist unser Gott. Er setzt zwar Regierungen ein, aber er richtet auch später über sie, weil er ist der Herr und niemand sonst. So groß ist unser Herr, an den wir glauben. Kommen wir nun zu einem zweiten Punkt. Also erstens, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und zweitens, sei untertan. Zweitens, sei untertan. Der Apostel Paulus zeigt den Gläubigen in Rom und auch uns hier und heute auf, wenn alle Regierung von Gott eingesetzt ist, so sollen wir auch der Regierung untertan sein. Und liebe Geschwister, das ist eigentlich etwas Wunderbares, dass wir es wissen dürfen, in dieses Regierungssystem, in das wir hineingestellt sind, das hat Gott so für uns zugelassen. Hier in Deutschland haben wir es relativ schön im Vergleich zu anderen Ländern. Also etwas Wunderbares, wenn wir sagen müssen, wir müssen jetzt nicht eine Revolution herbeiführen oder einen Aufstand. Wir haben es auch nicht nötig, Hasspredigten zu führen gegen die Regierung. Haben wir ganz bestimmt nicht nötig, nein, im Gegenteil. Wir haben es auch nicht nötig, uns gegen die Regierung aufzulehnen, nein, nein, nein. Vielmehr haben wir das zu tun, was uns Gottes Wort anweist und sagt. Wir sollen uns aller Obrigkeit unterordnen. Eigentlich kann es für die Obrigkeit nur eine Freude sein, wenn viele Christen in ihrem Land sind. Das müsste für die Obrigkeit eine Freude sein. Doch leider erkennen das viele Obrigkeiten nicht in vielen Ländern. Aber die Bibel sagt es, Gottes Wort sagt es, wir sollen aller Regierung, aller Obrigkeit untertan sein. Und da möchten wir zunächst wiederum auf unseren Herrn Jesus schauen. Wir wollen an den Sohn Gottes schauen, auf den Sohn Gottes schauen. Nehmen wir ihn, den Herrn Jesus, auch hierbei als unser höchstes Vorbild. Wie hat sich denn er auf Erden verhalten? Hat er sich damals gegen die Obrigkeit der Juden aufgelehnt? Hat einen Aufstand gemacht? Nein, das hat er nicht getan. Er hat lediglich seinen Zeitgenossen aufgezeigt, was Gott zu den Dingen sagt und wie es sich in ihrem Leben verhält. Er hat ihnen ein Stück weit den Spiegel vor Augen gehalten. Ja, das hat er getan. Er hat auch den Zeitgenossen aufgezeigt, was Gottes Wille ist und wie es in ihren Herzen aussieht. Und der Herr Jesus hat seinen Mitmenschen den Vater geoffenbart. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt diese weitere Überlegung, hat der Herr Jesus sich gegen das damalige Römische Reich aufgelehnt? Ja, er als der Sohn Gottes, der hätte ja alles Recht und allen Grund dazu gehabt, das muss man schon sagen. Wenn er schon in sein Eigentum kommt, in sein auserwähltes Volk und Erbe nach Israel, und dieses Volk von den Römern besetzt und belagert ist, also bitte, da kann ja der König aller Könige schon mal auftrumpfen. Er kann doch hier die Römer geschwind vertreiben. Aber auch das hat er nicht gemacht. Der Sohn Gottes hätte dies tun können. Doch der Herr Jesus wusste, dass er es hier in der Welt nicht in erster Linie mit Fleisch und Blut zu tun hat. Sein Kampf hat sich gegen andere Mächte gerichtet. Fleisch und Blut war darin verwickelt, ja, wie heute auch. Aber er hat die anderen Mächte und Gewalten gesehen, die dahinter stehen, die Mächte der Finsternis, die Mächte des Bösen, der Teufel und seine gefallenen Engel. Und der Herr Jesus, er musste einfach einen anderen Weg gehen, um den Mächten der Finsternis und dem Teufel die Macht zu nehmen und um diese Finsternismächte mitsamt dem Teufel zu besiegen. Und das war der Weg der Selbsterniedrigung. Es war der Weg unter der Regierung, es war der Weg, den er unter dem Gesetz gegangen ist. Er hat sich allem untergeordnet, auch allen Obrigkeiten, die Gott eingesetzt hatte, auch zu damaliger Zeit. Und wohin hat denn dieser Weg geführt? Unter dem Judentum und unter den Römern. Dieser Weg hat bis zum Kreuz geführt. Der Sohn Gottes selbst hatte sich aller Obrigkeit untergeordnet. Von den Oberen der Juden wurde er tatsächlich ans Kreuz getrieben. Von der römischen Herrschaft wurde er dann verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Draußen vor den Toren Jerusalems hat der Sohn Gottes sein Blut vergossen und sein Leben gelassen. Und so erweist sich Gottes Sohn gegenüber der Obrigkeit. So erweist sich Gottes Sohn gegenüber seinen Widersachern. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. So erweist sich Gottes Sohn gegenüber dir und mir. Wie sehr hat der Sohn Gottes die Obrigkeit und die Macht dieser Welt zu spüren bekommen? Wie sehr der Sohn Gottes? Als er dann zunächst vor Pilatus ausgepeitscht wurde, unser geliebter Herr, und als ihm dann die Nägel in die Hände am Kreuz eingetrieben wurden. So hautnah hat der Sohn Gottes die Obrigkeit erlebt. So real ist die Obrigkeit. Die Obrigkeit und der Herr Jesus. Und jetzt die Frage, wie sieht es da bei dir und bei mir aus? Du und die Obrigkeit, du und die Regierung. Nur Unzufriedenheit und Schimpfen? Weil gerade ein Politiker mal wieder was nicht macht, was uns gefällt. Der Herr Jesus, der hätte ja allen Grund gehabt, über solch eine Regierung und solch eine Ungerechtigkeit zu schimpfen. Doch was hat er getan? Wir wissen es. Er schalt nicht, als er gescholten ward. Er drohte nicht, da er litt. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. So heißt es in 1. Petrus 2, Vers 23. Und liebe Geschwister, denken wir immer daran, der Herr Jesus hat durch diese Erniedrigung, durch den Weg ins Kreuz, da hat der Herr Jesus den Fürsten dieser Welt, also den Teufel, besiegt. Über eine ganz andere Art und Weise, wie es Menschen tun würden. So ein ganz anderer Sieg über diese Mächte und Gewalten. Ein ganz anderer Sieg, als wie die Welt siegen will. Indem er selbst sein Leben verloren hat, hat er den Triumph und den Sieg davongetragen. Auch wir als Kinder Gottes, wir sollten bedenken, dass über der irdischen Obrigkeit unser Herr und Gott steht. Und wir sollten immer daran denken, er hat das letzte Wort. Und genau deshalb sollen wir uns auch allen irdischen Regierungen unterordnen. Römer 13, Vers 2, wenn wir wieder zurückkommen. Römer 13, Vers 2 sagt uns, wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also wenn wir dem widerstreben, was Gott eingesetzt hat und momentan gewähren lässt, so widerstreben wir letztendlich der höchsten Instanz. Wir widerstreben tatsächlich der Ordnung Gottes. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir aus der Welt kommen und uns zu Gott bekehrt haben, dann sollen wir uns auch in Bezug auf die Regierung bitte bekehren. Nicht meinen, wir können da weiterschimpfen wie die Ungläubigen und nicht mitsamt der Welt gegen die Regierung schimpfen oder uns ständig beklagen, weil wir vielleicht da oder dort mal einen kleinen Nachteil einstecken müssen. Was haben wir uns denn zu beklagen? Da wir wissen, dass der Fürst dieser Welt, also der Teufel, momentan noch sein böses Werk hier auf Erden treibt, sollen wir viel mehr für unsere Obrigkeit einstehen, sie unterstützen im Gebet. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass unsere Politiker weise und Gott wohlgefällige Entscheidungen für unser Land treffen. Das sollen wir tun. Wir sollen bitte für unsere Politiker beten, dass sie in allen Entscheidungen von Gott gelenkt werden und dass ihnen von Gott geholfen wird in all diesen vielen Problemsituationen, wo sie auch immer drinstecken. Und liebe Geschwister, wer regelmäßig hierher zum Gebetsabend kommt, der weiß, dass uns dies in der Gemeinde eigentlich schon lange ein Anliegen ist, für die Regierung zu beten. Und zwar nicht, weil das die Erfindung von dem Pastor ist. Nein, sondern weil wir einen direkten Auftrag von dem lebendigen Gott dazu bekommen haben. Und wenn wir das nicht tun, dann versündigen wir uns vor Gott aber gewaltig. Schlagen wir hierzu mal die entscheidende Stelle auf, oder eine entscheidende Stelle in 1. Timotheus 2. 1. Timotheus 2. Eigentlich für viele bekannt. 1. Timotheus 2. Der Apostel Paulus schreibt es an Timotheus, so soll es sein, dass man dies vor allen Dingen tun soll. Ja, was sollen wir denn tun? Hier Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe. Es geht zunächst allumfassend für alle Menschen. Natürlich für diese vielen Menschen, die wir kennen in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis, können nie genug dafür beten. Und dann in Vers 2, für Könige, sagt Paulus, und für alle, die in hervorragender Stellung sind. Das heißt, für alle, die irgendwo Regierungsverantwortung haben. Und warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier wird es so deutlich, an allererster Stelle soll das Gebet stehen. Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagung für alle Menschen. Wir sollen regelmäßig für die Menschen beten und zugleich für wen? Wir haben es gerade schon gehabt, ja, für die Könige und für alle, die in hervorragender Stellung sind. Ich nehme normalerweise Hoffnung für alle so gut wie nicht her, aber da habe ich jetzt doch mal reingeschaut, wie das Hoffnung für alle übersetzt an der Stelle. Die übersetzt hier etwas zeitgemäßer und bringt es so zum Ausdruck. Betet besonders für alle, die in Regierung und staatlicher Verantwortung sind. Betet besonders für alle, die in Regierung und staatlicher Verantwortung sind. Ja, das scheint uns eher oder zugänglicher zu sein, als für Könige zu beten. Für alle, die in Regierung und staatlicher Verantwortung sind. Und trotzdem scheint uns dieser Auftrag manchmal so fremd zu sein. Und wir meinen, wir können ja mit unserem kleinen Gebet doch nichts bewirken an dieser großen Regierung, an diesem Machtapparat. Was soll das schon, wenn wir da mittwochabends mal zu zweit oder zu dritt oder wenn es mal viel ist, zu fünft oder zu sechst zusammenkommen und beten? Sollen wir es nicht lieber sein lassen? Vielleicht denkt mancher so. Frage, hast du jemals ernstlich dafür gebetet? Für die Regierung, für die Politiker, für den Stadtrat, für die Kommunen, für den Landrat, für den Landtag. Wenn du das bisher noch nicht getan hast, dann solltest du dringlich damit beginnen. Warum? Gottes Wort sagt uns, damit wir auch weiterhin ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. Damit wir weiterhin hier in diesem Land den Glauben leben können. Damit die Türe für das Evangelium nicht zugeht. Wir wundern uns, wenn es auf einmal so vieles an anderen Religionen hier auf dem Feld erscheint, wenn der Islam auf einmal so stark hervordringt. Ja, wie kommen die Moslems auf einmal hierher? Und warum lässt es unsere Regierung einfach alles so zu? Komisch. Aber wir kommen nicht auf die Idee, wirklich auch für die Regierung zu beten, dass sie weise Entscheidungen trifft. Und auch, dass solche Leute, die einer anderen Religion angehören, zu unserem Herrn finden dürfen. Liebe Geschwister, wir müssen beten, damit der Segen Gottes auf unserem Land weiterhin ruhen darf. Und damit auch der Segen auf den Politikern ruhen darf. Vielleicht auch, wenn sie Gott gar nicht kennen. Und auch damit noch viele Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Denn das ist der Wille Gottes. Und er möchte dein und mein Gebet dazu gebrauchen. Und unser gemeinschaftliches Gebet. Es ist nicht selten, dass ich schon von verschiedenen Geschwistern gehört habe, welche sagten, was bringt mir es denn, wenn ich für die Obrigkeit bete? Was bringt mir es denn, wenn ich mich dafür einsetze? Doch liebe Geschwister, wer so daherredet, der hat wirklich noch nicht erkannt, dass Gott deine und meine Gebete gebrauchen möchte, um unser Land und Volk zu segnen. Unser Herr und Gott, der möchte durch deine und meine Gebete zugleich die Herzen der Politiker lenken und leiten. Haben wir das immer noch nicht verstanden? Was sagt denn uns Sprüche 21, Vers 1? Dort steht geschrieben, gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Wenn wir beten, dann wird Gott die Herzen der Politiker und der Könige lenken und leiten, wohin er es will. Aber wenn wir nicht dafür beten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es in eine andere Richtung geht. Zudem bin ich persönlich aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass man zur Obrigkeit, zur Regierung und auch zu unserem Land einen ganz anderen Bezug bekommt, wenn man regelmäßig dafür betet. Man kriegt wirklich einen anderen Bezug. Es ist einem gar nicht mehr so fremd. Manches Mal ist man dann sogar regelrecht darüber erstaunt, wie manche Dinge zustande kommen, wofür man gebetet hat. Auch das durfte ich schon erleben. Man hätte es ja fast nicht erwartet, dass so ein kleines Gebet auch erhört wird. Aber wie wunderbar man da auch Dinge erkennen kann. Ja, danke Herr, auch dafür habe ich gebetet. Du hast vollbracht. Unser erster Punkt war die Obrigkeit von Gott eingesetzt. Zweitens, sei untertan. Drittens, bring es zur Ausführung. Drittens, bring es zur Ausführung. Wenn man es bedenkt, worüber die Obrigkeit in unserer Gesellschaft und auch in unserem persönlichen Leben alles verfügt, was die Obrigkeit für eine Macht hat, dann ist es eigentlich schon ein ganz, ganz enormer Einfluss. Weil du und die Obrigkeit oder du und die Regierung, ihr seid euch gar nicht so sehr entfernt. Denken wir hierbei nur mal an die Gewaltenteilung, die wir in unserer Obrigkeit finden. Da gibt es die sogenannte Legislative, die Exekutive, die Judikative. Ich möchte euch da nicht mit Fremdwörtern zubombardieren. Doch die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt und ihre Aufgaben. Die Legislative steht in einer repräsentativen Demokratie, dem Parlament, zu. Wichtigste Aufgabe ist die Beratung und Verabschiedung von Gesetzen und Kontrolle der Exekutive. Und jetzt kommt die Exekutive, das ist die ausführende Gewalt. Die Exekutive umfasst sowohl die Regierung als auch die Verwaltung, der die Ausführung der Gesetze anvertraut ist. In Deutschland zählen alle Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden zur Exekutive. Und dazu unter anderem, kommen wir der Sache schon näher, Landesverwaltungen, Staatsanwaltschaft, Polizei, Finanzamt, Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung. Und jetzt kommen wir noch kurz zur Judikative. Das ist die rechtsprechende Gewalt. Die Judikative ist Richtern anvertraut und wird von folgenden Institutionen ausgeübt: Bundesverfassungsgericht, Gerichte der Länder, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof. Das gibt es nicht alles für Ämter und Instanzen, an denen wir letztendlich auch nicht vorbeikommen, die so viel auch für uns hier in unserem gesellschaftlichen Leben und auch für das persönliche Leben bestimmen. Alles von der Obrigkeit gegeben. All diesen Ämtern und Ordnungen sollen wir untertan sein, wir sollen uns unterordnen und uns einfügen. Und der Apostel Paulus sagt hier in Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin. Und hier haben wir diese Gewaltenteilungen eigentlich beieinander. Sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert. Nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zur Strafe an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Wenn wir uns also der Obrigkeit und den Gesetzgebungen unterordnen, so haben wir normalerweise kein Problem mit der Obrigkeit. Im Gegenteil. Paulus sagt, wenn wir das Gute tun, so werden wir sogar Lob von der Obrigkeit empfangen. Wenn wir die Gesetze befolgen, so wird es kaum eine Strafe für uns geben. Natürlich immer nur, wenn wir uns, soweit wir uns im biblischen Maßstab bewegen können. Wenn mal jemand zu uns sagt, wir dürfen nicht mehr das ganze Wort Gottes predigen oder wir dürfen den Herrn Jesus nicht mehr bezeugen, dann geht es natürlich über das Wort Gottes hinaus und da können wir der Obrigkeit nicht mehr untertan sein. Aber wenn es Dinge sind, die durchaus vom Wort Gottes her vertretbar sind, sollen wir und müssen wir diese Gesetze und Anordnungen befolgen. Es ist Gottes Anordnung für uns. Ob das beim Straßenverkehr ist, wenn da 50 steht und ich fahre 70, dann darf mich der Gesetzgeber strafen. Jawohl. Die Regierung trägt das Schwert. Und es soll selbst noch zu meinem Besten sein. Ja, lerne das. Fahr 50, wenn 50 dran steht. Ich habe auch schon den Führerschein weggehabt. Auch mir kann das passieren. Aber seither habe ich viel gelernt. Hoffentlich passiert es nicht mehr. Oder ein Genehmigungsverfahren. Wir haben hier für die Gemeinde eine Genehmigung gebraucht, eine Nutzungsänderung. Da hat man einfach eine Daseinsberechtigung hier an diesem Ort und in diesem Haus als Gemeinde. Es kann einem niemand was anhaben. Man ist auch irgendwo geschützt selbst von den Behörden. Oder auch im finanziellen Bereich. Wir sollen uns auch da unterordnen und dem Staat geben, was des Staates ist. Wie beruhigend ist es doch, wenn man das tut, was die Obrigkeit sagt. Liebe Geschwister, das ist eigentlich eine völlige Genugtuung. Paulus sagt hier in Vers 5, wir sollen es nicht darum tun, damit wir keine Strafe auferlegt bekommen, sondern warum? Er sagt, es ist auch um des Gewissens willen. Und liebe Freunde und Geschwister, es gibt eigentlich nichts Größeres, als ein reines Gewissen zu haben. Auch vor unserem Land und Staat, vor unserer Regierung. Und darüber hinaus ein reines Gewissen vor Gott. Vielleicht haben wir da noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, wie eng das auch mit Gott verknüpft ist. Ein reines Gewissen vor der Regierung, ein reines Gewissen vor Gott. Ich persönlich möchte es nicht wissen, wie viele Menschen in unserem Land ihr Gewissen vor der Regierung befleckt haben. Viele sind ständig dabei, das Land und den Staat zu betrügen. Auf irgendwelche Weise. Natürlich ist es dann wahrscheinlich ist es beim Finanzamt am größten, dass man irgendwo Geld auf die Seite schaffen will, keine Steuern zahlen will, sich irgendwelche Vorteile einheimsen will. Die Finanzbehörde, das ist wahrscheinlich die Behörde, die am schlimmsten betrogen wird. Sei es Schwarzarbeit oder sei es Betrug bei der Steuererklärung oder viele andere Delikte. Es gibt da so vieles. Aber erstens muss man eigentlich ständig Angst haben, dass dieser Fall nicht eintritt, dass man irgendwann erwischt wird und dass die ganze Sache aufgedeckt wird. Und zum Zweiten versündigt man sich noch vor Gott. Man lebt eigentlich ständig in Sünde vor Gott, wenn man meint, es ist ja gar nichts Schlimmes, zum Beispiel Schwarzarbeit. Und doch sagt Gott, das ist Sünde, du sollst es nicht tun. Und dann wundert man sich, wenn man geistlich irgendwo stecken bleibt, wenn ständige Sünde vorhanden ist. Eine Sache. Die Bibel sagt, mach keine Betrügereien, geh mit der Wahrheit um. Ordne dich der Regierung unter. Gib jedermann, was du zu geben schuldig bist. Steuer, dem die Steuer gebührt. Gib Zoll, dem der Zoll gebührt. Wir haben ja auch da nicht drum. Gib die Furcht, dem die Furcht gebührt. Auch wir dürfen uns vor der Obrigkeit fürchten. Gib die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir dürfen auch unsere Politiker ehren, jawohl. So ist es nicht. Als Kinder Gottes muss es einfach unser Verlangen sein, unseren Herrn und Gott inmitten dieses verkehrten Weltsystems zu ehren und zu verherrlichen. Bei uns soll es anders sein als bei den Weltmenschen. So dass wir uns auch in allem, was nicht über Gottes Wort hinausgeht, als solche erweisen, die Gottes Willen tun und ihren Herrn darin verherrlichen. Unser heutiges Thema, das hieß Du und die Regierung. Und am Schluss möchte ich uns sagen, wenn es manchmal vielleicht auch so aussieht, als ob wir mancherlei Nachteile einstecken müssten, wenn wir uns konkret und sauber der Obrigkeit unterordnen, so wissen wir es aber doch, dass es letztendlich nur ein Vorteil ist, weil wir darin ganz bestimmt Gottes Willen tun. Denn es ist keine Regierung oder Obrigkeit, die nicht von Gott verordnet ist. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch diesen Blick schärfst, dass du uns das nochmal ganz konkret auch heute vor Augen stehen lassen hast, dass wirklich alle Obrigkeit von dir verordnet ist. Wir mit unserem kleinen menschlichen und weltlichen Blick, den wir oft haben, können das manchmal überhaupt nicht so konkret sehen und verstehen. Und doch danken wir dir, o Herr, wir danken dir über alles, dass uns das dein Wort sagt, dass alle Obrigkeit von dir verordnet ist, dass alle Macht von dir verliehen ist, auch an die weltlichen Herrscher. Und wir wissen, dass auch diese Herrscher und Regierungen einmal Rechenschaft vor dir ablegen müssen. Und wir möchten dafür beten, o Herr, dass auch noch viele Politiker und viele Herrscher zu dir finden dürfen. Wir möchten auch an dieser Stelle ganz besonders auch heute für Deutschland beten, für unser Land, in das wir hier hineingestellt sind. Wir möchten beten für die Bundesregierung. Wir möchten auch beten für die Landesregierung hier in Bayern. Wir möchten beten für den Bürgermeister hier in München, das Kommunal- und Kreisverwaltungsreferat. Ja, wir möchten dich bitten, Herr, dass du auch diesen Leuten in diesen Ämtern nahe bist. Dass du ihnen, Herr, auch die Verantwortung, die sie haben, aufs Herz legst. Aber Herr, dass sie noch viel mehr erkennen, dass ein lebendiger Gott über ihnen steht. Und wir möchten auch heute an dieser Stelle beten, Herr, dass du all diese Politiker, Herr, unter deinen Segen nimmst. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass du ihnen ein weises Herz gibst, weise Entscheidungen zu treffen für diese Stadt hier in München, für die Landesregierung, aber auch für die Bundesregierung. Herr, wir möchten dich bitten, Herr, dass du die Herzen lenkst und leitest, dass du, Herr, dich darin verherrlichen kannst, dass dein Wille auch darin zum Ausdruck kommt, dass deine Gebote nicht gebrochen werden, sondern dass deine Gebote noch mehr und mehr vertreten werden, auch in diesem Land, und dass Menschen zu dir finden dürfen. Herr, und dass wir weiterhin große Freiheit haben dürfen, das Evangelium zu verkündigen, möchten dafür beten und bitten dich, dass du dich verherrlichst. Wir möchten auch für das Europaparlament beten. Herr, und wir sehen mit großer Besorgnis, wie da auch mehr und mehr die Türen auch für das Evangelium zugehen. Und wir möchten beten, Herr, dass du auch darin Gnade schenkst, dass du, Herr, auch diesen Politikern aufzeigst, dass auch das Europaparlament nicht die höchste Instanz ist, sondern dass du die allerhöchste Instanz bist und dass sie auch vor dir Rechenschaft ablegen müssen. Wir möchten beten, Herr, dass auch im Europaparlament, Herr, noch dein Ratschluss, Herr, noch zustande kommen darf und, Herr, dass auch manche verkehrte Gesetzgebung vereitelt wird. Wir möchten dir dafür danken, Herr, dass du da bist und preisen dich, Herr, dass du unsere Gebete hörst und dass du uns weiterhin die Regierungen und unser Land aufs Herz legst. Wir danken dir und preisen dich in dem Namen des Herrn Jesus. Amen.